Du liest am Morgen deine Bibel und das war's. Du glaubst, es gehört zu den Pflichten eines Christen, dass man am Morgen ein wenig von der Zeit, die man hat, dem Herrn gibt. Und dann gehst du in den Tag hinein und du bist froh, dass du am Anfang ein Stück von deinen 24 Stunden dem Herrn abgeben kannst. Und wenn es dir mal nicht gelingt, ein wenig von der Zeit abzuknapsen, dann fühlst du dich schlecht, weil es ist ja eigentlich deine Pflicht und Gott erwartet von dir, dass du ihm ein wenig deiner Zeit gibst. Und dann den Rest über des Tages, deine Tage sind so voll und dein Kopf ist so voll mit allen möglichen Gedanken. Die Begegnungen, die du zu anderen Menschen hast, sind oberflächlich und viel zu oft negativ. Und selten gelingt es dir, andere aufzubauen und zu ermutigen. Und du bist einfach nicht erfüllt mit dem Wort Gottes. Und heute Morgen hast du dich entschieden, in den Gottesdienst zu gehen. Immerhin geht ein guter Christ ja in den Gottesdienst. Und danach gehst du nach Hause und der geistliche Teil ist abgehakt. Der Rest des Tages gehört dir. Und das nächste geistliche Programm, das findet am Dienstag statt. Dort nämlich haben wir Gebetsstunde. Ob du da hingehen wirst, steht noch gar nicht fest. Immerhin gibt es da auch noch einen Hauskreis unter der Woche. Und so viel Zeit möchtest du dann Gott doch nicht geben. Und du entscheidest dich vielleicht nicht, zur Gebetsstunde zu gehen. Das hört sich krass an, was ich gerade sage, aber es ist das, was manchmal in meinen Gedanken zu finden ist. Und so ist manchmal mein Leben und ich glaube, so ist oft unser aller Leben. Wir glauben, da ist der eine Teil unseres Lebens, die geistliche Zeit am Morgen. Wir beten und lesen die Bibel und dann gehen wir in den Tag und leben unseren anderen Teil, den weltlichen Teil. Und irgendwann kommt dann ein geistlicher Programmpunkt, vielleicht das Gebet am Dienstag oder der Hauskreis. Vor allen Dingen aber der feste Programmpunkt ist dann halt heute Morgen dieser Gottesdienst. Und wir leben unser Leben so zweigeteilt in zwei Bereiche. Aber wisst ihr, das widerspricht absolut dem Anliegen, dass Gott hat und dass Paulus jetzt auch heute Morgen in unserem Text vertritt. Und er möchte uns damit hineinnehmen und uns befreien von dieser Zweiteilung. Geistlicher Teil, weltlicher Teil. Die Zeit gehört Gott, die Zeit gehört mir und ich mache damit, was ich will. Und so lasst uns mal reinschauen in Kolosser 3, die Verse 16 bis 17. Dort beschreibt nämlich Paulus jetzt diesen Lebensstil, von dem wir schon die letzten Wochen gehört haben, den Charakter eines Menschen, der erneuert ist. Wie soll der aussehen? Wie soll das tägliche Leben eines Menschen aussehen, der zu Gott gehört? Und dort lesen wir in Kolosser 3, Verse 16 und 17, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ich habe Wochen mit diesen Versen gerungen und versucht, sie in mein Leben einzubauen und zu sagen, ja. Und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, hey, das ist herausfordernd. Das passiert nicht einfach so. Und wie oft bin ich davon weggekommen? Aber wir wollen uns heute Morgen Gedanken machen, was bedeutet das? Leben im Namen des Herrn, so möchte ich das mal überschreiben. Das muss uns auszeichnen, dass wir anders leben als andere. Nicht nur in diesen Punkten, ja, ich gehe halt in den Gottesdienst, aber sonst gibt es keinen Unterschied. Sondern wir leben unser ganzes Leben im Namen des Herrn. Und das möchte Paulus wichtig machen und das möchte ich uns heute Morgen näher bringen. Was bedeutet das, Leben im Namen des Herrn? Wenn wir uns den Vers 16 anschauen, dann merken wir hier vor allem, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ja, wir müssen natürlich erstmal fragen, was bedeutet dieses Wort Christi? Sind das einfach die Worte, die Jesus gesagt hat? Zum Beispiel in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Oder Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Sind das die Worte, die Jesus gesprochen hat? Oder ist das noch mehr als das? Ich glaube, es ist mehr als das, was Jesus gesagt hat, sondern das Wort Christi ist alles, was Jesus ausmacht. Sein Werk, seine Taten, seine Worte, seine Erlösung, letztendlich das Evangelium. Ja? Und wenn wir noch weiter gehen würden, denke ich, kann man auch sagen, es ist das Wort Gottes, das reichlich, das heißt überreich, überfließend soll es in uns wohnen. Das ist natürlich ein Bild hier, was hier gebraucht wird. Es soll Wohnung in uns nehmen. Es soll bei uns zu Hause sein. Richtig zu Hause sein. Und weißt du, da wo du dich richtig zu Hause fühlst, da bist du wirklich ganz. Und so soll das Wort Gottes in uns sein und in uns leben. Nicht als etwas, was in uns wie ein Fremdkörper wird. Irgendwie anders. Nein, es soll uns im Grunde genommen durch und durch durchdringen, dieses Wort. Und ich freue mich so, dass viele von euch sich erklärt haben, wir wollen dieses Wort nicht nur sporadisch lesen und nicht nur vielleicht ein, zwei biblische Bücher im Jahr lesen. Nein, wir wollen es ganz lesen, einmal im Jahr durchlesen. Und deswegen freut mich das, dass ihr das Wort des Christus reichlich lesen wollt. Aber von dem Lesen muss es noch zu etwas anderem kommen, nämlich zum Wohnen, zum wirklich Residenz nehmen in uns. Und dazu lasst mich jetzt einfach sagen, zum Anfang, lebe mit dem Wort Gottes. Das ist das, was uns auszeichnen sollte. Und das ist mehr als ich lese am Morgen meine Kapitel, das, was da auf dem Plan steht, diese Lesezeichen und mache meine Häkchen und dann gehe ich in den Tag und vergesse völlig, was ich gelesen habe. Und es hat keine Auswirkungen. Ich gebrauche nicht, was ich lese, es ist nicht in meinen Gedanken, es ist nicht auf meinen Lippen, es ist nicht in meinem Herzen. So nicht. Natürlich ist das Lesen der Anfang und das Wichtigste, aber darüber hinaus müssen wir es so in uns aufnehmen, dass es in uns überfließt. Und ich weiß, das ist herausfordernd, aber ich lade dich ein, wenn du das in der nächsten Woche das Wort liest, dann bitte den Herrn, zeig mir, was von all dem, und das ist viel, ich gebe es zu, das ist viel, was wir lesen, aber bitte den Herrn und frage ihn, zeig mir, was von all dem möchtest du heute als Samen in mein Herz pflanzen? Und dann lass es aufgehen und zeig mir, wo ich es gebrauchen kann. Und wir werden gleich sehen, dass das Wort nicht nur für uns existiert und in uns bleiben soll, sondern wir sollen etwas damit tun. Hier, wenn man diesen Anweisungen nachkommt, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen, dann ist es zum einen, dass wir das Wort lesen, aber dass wir es auch mit hineinnehmen in unseren Alltag. Am besten würde ich auch empfehlen, dass wir dieses Wort auswendig lernen und es mit uns tragen und es wirklich da hinein auch nutzen können. Lebe mit dem Wort Gottes. So viel kann man schon mal festhalten und dahingehend müssen wir dann eigentlich die Ableitung machen. Gottes Wort muss einen zentralen Platz einnehmen in unserem Gemeindeleben und in unserem persönlichen Leben. Diese beiden Dinge, die hängen voneinander ab und ergänzen sich gegenseitig. Und ich frage dich, welche Rolle hat das Wort in deinem Leben? Was würdest du sagen, welche Rolle spielt das Wort in unserem Gemeindeleben? In den Hauskreisen, in die ihr besucht? Oder in den Begegnungen, die du hast, hat das Wort da irgendeinen Platz? Paulus sagt, Geschwister in Kolosse, Geschwister in Bad Kotzingen, das Wort soll Zentrum sein. Das, was Jesus getan hat, sein Evangelium, sein Werk, die kostbare Schönheit von Jesus, muss hier hell aufleuchten. und muss in deinem Leben aufleuchten und in deinem Reden aufleuchten. Das ist das, was Paulus will. Und mich freut es, dass die Kanzel hier jetzt in der Mitte steht, weil das deutet auch ein bisschen in die Richtung. Das Wort soll nicht irgendwo am Rande stehen, sondern wenn es gepredigt wird, soll es mitten drin sein. Das ist für mich der Ausdruck und die Aussage, die hinter der Kanzel in der Mitte steht. Also im Neuen Testament ist es eigentlich vorausgesetzt, dass jeder Christ in seinem Alltag, dort wo er lebt, ein Verkündiger und ein Liebhaber von diesem Wort ist. Und das auf ganz verschiedene Art und Weise. Man könnte ja denken, der Danny ist hier, den haben wir 3 Jahre lang angestellt und er hat auch Geld dafür bekommen. Seine Aufgabe ist es, das Wort in sich zu tragen und es anderen zu vermitteln. Und du siehst bei dir keine Verantwortung. Aber das ist genau der Trugschluss, dass man hingeht und sagt, die Laien und der Prediger. Der Prediger, seine Aufgabe ist das Verkündigen und meine Aufgabe ist das Hören. Nein, deine Aufgabe ist genauso das Leben und das Verkündigen von diesem Wort in deinem Alltag. Genau das meint Paulus. Lass das Wort des Christus reichlich in dir wohnen. Und in einer anderen Übersetzung in Elberfelder steht, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch, hier in der Gemeinde, in den Hauskreisen wohnen. Spricht darüber, was Jesus getan hat, wendet es an, spricht euch Mut zu und all diese Dinge. Was wäre das für eine tolle Zeit, wenn wir hier Sonntag für Sonntag Geschwister hätten, die vorkommen und die etwas überfließen lassen von dem Reichtum, der in ihnen ist, im Zeugnisteil. Wenn man nach dem Zeugnisteil gehen würde und schauen würde, wie sehr lebt das Wort in uns, dann würden wir sagen, es lebt gar nicht in uns. Und ich glaube, wir sollten, entweder lebt es tatsächlich nicht in uns oder wir bringen es einfach nicht zum Ausdruck. Und ich lade dich ein, wenn das Wort in dir lebt und überfließt, dann gebrauche doch diese Möglichkeit. Hier am Sonntag im Zeugnisteil, auch gleich nach der Predigt werden wir noch ein Zeugnisteil haben, benutze es, um andere zu lehren. Das schauen wir uns gleich an, um andere zu lehren und zu ermahnen und zu ermutigen und aufzubauen. Das ist das Ziel vom Wort Gottes. Es existiert nicht für sich allein, sondern überall, wo es Platz hat und sich auswirkt, da erbaut es und ermahnt es und hinterfragt es. Und das wünsche ich uns, dass das Wort in meinem Leben ein Teil wird, wo ich meinen Sohn unterweise und unterrichte und mit meiner Frau lese und mit meiner Frau Mut mache. Und dass es Teil wird von den Gesprächen auf der Arbeit, in der Welt, mit den Nachbarn. Lasst uns solche Menschen sein, die das Wort, die Botschaft vom Evangelium in sich tragen und die gar nicht anders können, als andere zu ermutigen und herauszufordern dadurch. Mögen wir doch eine bibellesende Bewegung sein. Überall, wo wir sind, haben wir dieses Wort in uns, weil wir es auswendig können. Packen wir es aus, weil es immer in unserer Tasche ist und nehmen es vor und sagen, lass mich dir noch ein Wort lesen, was mich angesprochen hat. Ich möchte dich ermahnen, ich möchte dich ermutigen. Luther sagt, der Dienst am Wort gehört allen. Der gehört nicht nur den Priestern und Pastoren und Pfarrern und Predigern, sondern jedem. Und das ist jetzt hier das Nächste. Das Ziel ist Lehre und Ermahnung untereinander. Ja, das sagt Paulus hier ganz deutlich. Als Zweites, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Also die Lehre ist so das positive Belehren. Hier ist eine Wahrheit und die bringe ich dir jetzt. Und das darf man tun. Ich meine, Frauen sollten das nicht hier von vorne tun. Ja, lehren, so sagt es Paulus ganz deutlich in 1. Timotheus 2, Vers 14. Und trotzdem dürfen Frauen im Kontext von persönlichen Begegnungen andere lehren und unterweisen und ermahnen. Paulus sagt das hier, lehrt und ermahnt einander. Ermahnen ist dann so das Negative. Ich möchte dich korrigieren. Ich möchte dir Wegweisung geben über deine falschen Wege, die du gehst. Das ist immer Ziel. Lehren und ermahnen durch das Wort. Und es soll, wie hier es geschrieben steht, in aller Weisheit geschehen. Das ist eines der Lieblingsworte auch von Paulus im ganzen Brief. Er gebraucht immer wieder den Begriff von der Weisheit, mit der wir unser Leben leben sollen. Und so soll auch das geschehen, ja, in Weisheit. Nicht so, wie manche daherkommen mit dem Vorschlaghammer, hier steht geschrieben und dann knallst du jemandem die Wahrheit aus dem Wort Gottes vor den Kopf und du meinst, das wäre eine super geistliche Tat. Dabei bist du absolut lieblos in dem, was du tust und überhaupt nicht weise. Das Geheimnis ist, lehren und ermahnen in Weisheit. Und das bedeutet, die richtigen Worte zu finden, den richtigen Zeitpunkt zu finden und auch die richtige innere Haltung zu gewinnen, damit der andere auch erkennt, wie du es meinst. Das auf jeden Fall. Lebe mit dem Wort Gottes. Das Ziel ist Lehre und Ermahnung. Und dann als drittes, und das lesen wir dann hier, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und man könnte fragen, ja, was haben diese Dinge jetzt denn hier zu suchen? Ist das jetzt etwas, was getrennt ist von dem, was Paulus gerade gesagt hat? Lebe mit dem Wort, lehre und ermahne andere und jetzt mit Psalmen und Lobgesängen lob Gott. Ich glaube, diese beiden Dinge, die gehören zusammen. Wie sollen wir denn andere ermahnen und lehren in aller Weisheit? Und ich sag mal so, ich glaube hier an diesem Text und auch in dem Text, den wir uns gleich anschauen, einen Paralleltext in Epheser 5, dort kann man erkennen, dass die Psalmen und Loblieder und geistlichen Lieder eigentlich das Mittel sind, durch das wir andere ermutigen und ermahnen sollen. Schauen wir uns mal an, hier zumindest, das Mittel sind gesungene Lieder, Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder. Aber wir schauen mal, was Paulus sagt in Epheser 5, die Verse 18 bis 20. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Wir haben bei uns im Text, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen und hier werdet voller Geist. Und jetzt kommt eigentlich genau das Gleiche, was Paulus sagt. Im Grunde genommen sind diese beiden Dinge austauschbar. Erfüllt sein mit dem Wort Gottes und erfüllt sein mit dem Heiligen Geist ist ein und dasselbe. Willst du erfüllt sein mit dem Wort Gottes? Nein, bist du erfüllt mit dem Wort Gottes, bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und erfüllt sein mit dem Heiligen Geist bedeutet erfüllt sein mit dem Wort Gottes. Hier dann, was sagt Paulus dann, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Geisterfülltes Leben bedeutet ein Leben, das durchdrungen ist vom Wort Gottes und das zum Ausdruck kommt durch Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder, die wir singen. Das hört sich interessant an und ich glaube, es ist ein wenig entfernt von der Wirklichkeit, in der wir uns befinden. Kaum einer läuft durch die Gegend und singt Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder. Wir haben unser grünes Gesangsbuch, das wird am Sonntag aufgeschlagen und ansonsten gibt es keine Lieder bei uns. Aber wir müssen uns versetzen in die Zeit damals. Damals hatte die Gemeinde kein grünes Liederbuch und auch keinen Beamer, der an der Decke hing. Damals gab es überhaupt keine Möglichkeiten, Lieder von irgendwelchen Medien zu singen. Nein, die Lieder kamen immer von Herzen, weil man sie auswendig gelernt hatte. Loblieder. Und wir müssen kurz klären, was sind das denn jetzt hier für Begriffe? Meint Paulus unterschiedliche Dinge, wenn er hier von Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet? Oder ist es alles ein und dasselbe? Ich glaube, dass Paulus schon unterschiedliche Dinge meint, sonst hätte er nur einen Begriff gebraucht. Psalmen, soweit kann man sagen, sind definitiv die 150 Psalmen aus dem Liederbuch des Alten Testamentes, das auch die Gemeinde dann zu ihrem Teil gemacht hatte. Und auch für uns als Christen heute sind die Psalmen etwas Wertvolles und Kostbares. Und wir haben auch, wenn ihr es gemerkt habt, gerade schon zwei Lieder gesungen aus den Psalmen. Den letzten Psalm haben wir gesungen. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Psalm 150. Und wir haben gesungen, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 108. Also wir singen es heute noch. Lass uns kurz Gedanken machen über Loblieder. Das sind alle möglichen anderen Hymnen und Loblieder auf Gott und auf das Werk Jesu. Zum Beispiel hat Paulus hier auch in Kolosser 1 ein Loblied auf Jesus gesungen am Anfang. Und auch in Philipper 2 hat Paulus eine Hymne auf Jesus aufgeschrieben. Also es sind alle Arten von Lobliedern, die wir auch sonst im Alten Testament finden. Und geistliche Lieder, und das wirkt für uns am allerfremdesten, sind Lieder, die der Geist eingibt. Lieder, die spontan aus unserem Munde kommen, die der Geist in uns bewirkt. Das hört sich charismatisch an und vielleicht scheuen wir davor zurück, aber das ist das, was Paulus sagt. Hier in Kolosser 1, geistliche Lieder, Lieder, die der Geist eingibt, und auch in 1. Korinther 14, mein Geist singt. Ja? Also das sind Dinge, die im Wort Gottes zu finden sind, auch wenn sie für uns fremd sind. Lieder, die aus uns überfließen, die der Geist uns eingibt. Vielleicht einfach Worte, die wir singen oder Worte, die wir sprechen, die aus uns herauskommen. Und ich könnte es mir gut vorstellen, das mal zu singen. Ich werde es mal probieren. Ich fange einfach an zu singen und lass mich leiten vom Geist. Manche schmunzeln. Es ist wirklich fremd für uns, aber das ist die Bedeutung. Geistliche Lieder. Lieder, die der Geist eingibt. Mit denen sollen wir singen, auch wenn es uns fremd vorkommt. Hier aber, lass uns noch mal kurz Gedanken jetzt machen zu diesem Thema mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. 4 Beobachtungen. Singen ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens. Ich weiß nicht, ob du es schon bemerkt hast, aber Singen gehört zu uns wie das Atmen eigentlich. Im Alten Testament 85 Mal werden die Menschen aufgefordert zu singen und Gott zu loben. Das ist christlicher Glaube, der sich ausdrückt im Gesang. In Psalm 47 steht, singet Gott, singet unserem König, singet. Denn Gott ist König der ganzen Erde, singt einen Psalm. Psalm 96, singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt, singet dem Herrn und lobet seinen Namen. Jakobus 5, Vers 13, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Singen? Warum eigentlich? Warum singen? Ob du es magst oder nicht, es gibt manche, die mögen nicht singen, andere, die können nicht singen. Aber Sam Storm sagt zum Singen, das Singen befähigt die Seele, tief empfundene Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Das Singen kanalisiert unsere geistliche Kraft in einer Weise, wie es nichts anderes kann. Das Singen bewirkt eine Intensität des Verstandes und des Geistes. Es öffnet die Tür zu Ideen und Empfindungen und Gefühlen, die sonst für immer verschlossen geblieben wären in der Tiefe des Herzens. Menschen singen, wenn sie fröhlich sind. Und das bemerke ich, wenn ich wirklich fröhlich bin, dann kann ich nicht anders als zu singen. Das gehört dazu, Menschen singen und vor allen Dingen wir als Christen, wir sollten uns auszeichnen als solche, die singen. Lasst uns Menschen sein, die singen, die Loblieder singen in ihrem Alltag, die Psalmen singen und die solche sind. Musik, und das ist ja das, was Singen begleitet, Musik hat Kraft. Musik kommt von Gott, er ist der Schöpfer und er befähigt uns zu empfinden auf Musik. Und auch wenn für manche Musik auch fremd wirkt und es vielleicht sogar teuflisch ist, die Wirkung von Musik, aber Musik ist etwas Gottgeschaffenes. Und Musik hat die Fähigkeit, uns zu berühren und uns mit hineinzunehmen in die Anbetung und in das Lob. Und es ist eine Gabe, die Gott uns gegeben hat. Und die dürfen wir nutzen. Aber hier dann weiter, was lässt sich noch dazu sagen? Singt Gott. Mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott. Er ist immer das Objekt unserer Anbetung und das Ziel unseres Glaubens. Und wenn wir singen, singen wir nicht einfach nur um des Singens willen, weil da vorne steht ein Lied angeschrieben. Oder ich habe halt das Liederbuch aufgeschlagen und es liegt in meinen Händen. Nein, wenn wir singen, singen wir immer zu Gott. Und Loblieder sollten eigentlich immer dahingehend ausgerichtet sein, dass sie nicht sich um den Mensch drehen und was er empfindet, sondern was Gott ist und wer er ist. Als nächstes noch eine Bemerkung, Beobachtung. Das Singen ist ein Ausdruck von Dankbarkeit. Das ist auch ein Thema, was immer wieder im Kolosser vorkommt. In Vers 15 hatten wir es davon, dass wir dankbar sein sollen in der Gemeinschaft unter den Geschwistern. Und hier jetzt wieder singt Gott dankbar. Dankbarkeit ist eine der wesentlichsten Tugenden eines Christen. Wir sind Gott von ganzem Herzen dankbar für das, was er für uns und an uns getan hat. Und ich weiß, mir fehlt diese Dankbarkeit. Mir fehlt diese Dankbarkeit manchmal in dem großen Werk, das Jesus für mich getan hat, und manchmal fehlt mir die Dankbarkeit in den banalen Dingen des Alltags, wo meine Frau mir Gutes tut und kocht und macht und ich kann nichts anderes als zu kritisieren. Und Dankbarkeit ist nicht das, was meine Frau in mir sieht. Und es tut mir leid. Und ich weiß nicht, was dich auszeichnet. Ist es die Dankbarkeit, dass du mit dem, was du hast, mit dem, was Gott dir schenkt, dankbar bist? Mit dem Partner, mit den Umständen, mit allem. Sei doch ein Mensch, der sich auszeichnet durch eine tiefgehende Dankbarkeit und die dann natürlich zum Ausdruck kommt in dem Lobpreis. Und wir werden gleich noch Loblieder singen. Und ich wünsche mir, dass du von Herzen dankbar diese Lieder singst. Und dann als letzte Beobachtung, das Singen sollte von Herzen kommen. Das sagt Paulus hier, singt Gott dankbar in euren Herzen. Also hier heißt es nicht, und es kam mal einer zu mir und sagte, der Lob Gottes im Neuen Testament ist nach innen gerichtet, also im Herzen drin. Das ist nicht, was hier gemeint ist, wenn Paulus spricht vom singt in euren Herzen, dass wir still für uns in unserem Herzen singen, sondern das Singen sollte von Herzen kommen. Das Herz ist ja der Ausdruck von unserem ganzen Wesen, Verstand, Wille, Gefühle. Und der Geist und die Seele, die entsprechen ja alle dem Herzen. Und wenn wir singen, soll es als einen Ausdruck unseres Wesens herauskommen. Und das ist die Frage, ob wir das überhaupt mal so machen. Wir haben schon heute gesungen, Lieder gesungen, aber kamen die von Herzen? Wenn Lieder von Herzen kommen, dann merkt man das, weil dann ist dein ganzes Wesen davon eingenommen und du möchtest mit aller Kraft singen, die du hast, weil es dein Herz berührt und weil du von Herzen singst. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Mit meinem ganzen Herzen möchte ich das zum Ausdruck bringen. Das sagt Paulus, sollen wir singen. Lasst uns gleich mal darauf achten, wenn wir Lieder singen, dass wir von Herzen singen. Dass wir wirklich meinen, was wir dort singen. Einer der heftigsten Vorwürfe, den Jesus den Pharisäern machte, den kann man lesen in Matthäus 15, Vers 17. Dort zitiert Jesus Jesaja 29, Vers 13. Und er sagt dort den Pharisäern, das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit ihrem Herzen sind sie weit weg von mir. Und ich will nicht, dass wir solche Menschen sind, die Lieder singen, weil sie sie singen, nur mit den Lippen, sondern ich wünsche mir das für mich und für dich, dass wir von Herzen und mit allem, was wir haben, Gott zur Ehre singen. So viel mal zum Vers 16. Leb mit dem Wort. Gebrauch es, um andere zu ermutigen. Lass es Teil von deinem Alltag sein. Sei davon eingenommen und lass dich leiten von Lobliedern. Okay, dann, und das ist jetzt der nächste Vers, ein wenig in die andere Richtung, hat Paulus gerade die Rolle vom Wort Gottes betont, geht Paulus jetzt noch einen Schritt weiter und erklärt uns, warum wir nicht dabei stehen bleiben können, geistlicher Teil, weltlicher Teil. Er sagt, und alles, was ihr tut, alles, es sei im Wort oder im Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und sagt Dank Gott dem Vater durch ihn. Lebe jeden Moment für den Herrn. So viel wollen wir hier mal festhalten. Das bedeutet es. Und wenn wir hier lesen, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, manche würden sagen, ja, das ist der geistliche Dienst. Das, was wir jetzt tun, ich mit meinem Wort, das ich rede, soll es im Namen des Herrn tun, und du mit deinem Werk, wenn du hier gleich Stühle stellst oder wenn du heute Morgen den Kaffee gekocht hast oder was du immer für einen geistlichen Dienst tust, ein Werk für den Herrn, dann tu es im Namen des Herrn. Und wir haben es wieder abgezählt, ja? Hier ist die geistliche Sphäre, das Wort und das Werk, das sollen wir im Namen des Herrn tun. Und dann sind da die Banalitäten des Alltags, die davon völlig losgelöst sind. Aber das ist, kann es hier nicht bedeuten. Paulus sagt, alles, nicht nur die geistlichen Dinge, Putzdienst in der Gemeinde, Hauskreisthema am Donnerstag, nein, alles. Das bedeutet, Wort und Werk sind hier nur gebraucht als zwei Begriffe, die alles einschließen, was es überhaupt gibt. Das ist die Bedeutung. Und daher sage ich, lebe jeden Moment für den Herrn. Und das ist schwierig. Das sage ich euch. Ich habe es auch jetzt die letzten Wochen, als ich wusste, ich werde über diesen Text predigen, und ich wusste, der Anspruch von diesem Text ist herausfordernd. Ich habe mir eine Erinnerung in mein Handy eingefügt, und es hat mich immer wieder erinnert, alles, was du tust, tu im Namen des Herrn. Und manchmal denke ich, ah, blöde Erinnerung, weiter. Ich war schon genervt von dieser blöden Erinnerung, aber ich habe es oft nicht verstanden, so zu leben. Hab's weggeklickt, okay, nächsten Morgen wieder. Ja, alles, was ich tun soll. Okay, aber trotzdem ist das der Punkt, dass wir das leben. Wir können nicht geheiligte Bereiche haben und dann weltliche, profane Bereiche, wo wir dann unseren christlichen Glauben vor der Tür ablegen und in diese Sphäre eintreten. Und niemand merkt mehr überhaupt, dass wir Christen sind. Aber so funktionieren wir doch oft. Fromm und ja, halt ein Christ, dem man das gar nicht ansehen kann. Heute Morgen loben und anbeten wir Gott, und das nächste Mal, wenn wir Gott loben und anbeten, ist halt im Hauskreis unter der Woche. Aber ansonsten ist da nichts von einer geistlichen Sphäre zu finden. Und das möchte Paulus ändern. Es gibt keine Trennung zwischen geistlicher und weltlicher Sphäre. Unser ganzes Leben, und das hört sich schwierig an oder fremd an, unser ganzes Leben ist so genannt geistlich. Egal was wir tun, wir leben und tun diese Dinge immer geistlich gewirkt und in einer geistlichen Sphäre und immer unter der Autorität Gottes und des Herrn. Und deswegen müssen wir da mal kurz ein paar Gedanken drüber machen. Was bedeutet das überhaupt? Leben in jedem Moment für den Herrn. Paulus hat noch eine andere Schriftstelle, die in die gleiche Richtung geht, nämlich in 1. Korinther 10, Vers 23. Hier ist nochmal Kolosser 3, Vers 23, ein paar Verse weiter. Auch hier ist es eigentlich das Gleiche ausgedrückt mit anderen Worten. Dort nämlich sagt Paulus, alles, was ihr tut, alles, das tut von Herzen. Also es gibt überhaupt kein halbherziges Tun von uns. Irgendwo, ja, man ist nicht ganz bei der Sache. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Das ist eine Einstellung und ein Denken, das radikal anders ist wie das von mir. Wenn ich etwas tue, meine Frau sagt, sauge bitte die Wohnung, und ich will nicht, und dann meine ich, ja, ich tue es, weil ich ja halt ihren Gefallen tun will. Aber Paulus sagt, nein, falsche Einstellung. Wenn du saugst, sollst du nicht für deine Frau saugen, sondern für den Herrn. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber das ist erneuernd. Das ist etwas, worüber man mal nachdenken sollte. Und dann dieser Vers hier in 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt, das ist hier wieder zwei Begriffe, die eigentlich alles einschließen, was es überhaupt gibt. Essen oder Trinken, das sind ja die banalsten Dinge überhaupt. Ja? Gibt es etwas Banaleres als das? Trinken, Frühstücken, Mittag, Abendessen. Und genau diese Dinge, die so selbstverständlich sind wie nichts anderes, Wie sollen wir diese Dinge tun? Zur Ehre Gottes. Das heißt, ob ich ein Glas Orangensaft trinke, ob ich jetzt gleich beim Mittag esse, jeder Akt, den wir tun, ist eigentlich ein Akt der Anbetung. Das ist interessant und schwer vorzustellen, was das bedeutet, wenn ich mich rasiere, wenn ich mich ins Auto setze, meinen Sohn anschnall, wenn ich hier die Treppe hochkomme. Alles eigentlich ist Anbetung und soll ausgerichtet sein auf den Herrn, soll geschehen im Namen des Herrn, soll von Herzen geschehen. Wir müssen akzeptieren, dass Gott der Herrscher ist über alle Bereiche unseres Lebens. Ja, da gibt es keine Bereiche, die wir für uns beanspruchen und sagen, okay, das ist jetzt meine freie Zeit, da mache ich, was ich will und wie ich es will. Nein, das gibt es nicht. Die Reichweite des Evangeliums und der Autorität Gottes erstreckt sich über alle Bereiche unseres Lebens. Und dann hört es sich ja fast ironisch oder sarkastisch an, wenn wir meinen, wir hätten ein schlechtes Gefühl, weil wir Gott nicht genug Zeit abgegeben haben vom Tag, weil wir keine stille Zeit gemacht haben. Hey, wir müssen Gott nichts abgeben. Ihm gehört alles. Das ist der Punkt. Jared C. Wilson sagt, die Wahrheit ist, der Tag gehört nicht uns. Es ist nicht unser Tag, um zu tun, was uns gefällt. Wir dienen einem souveränen Gott. Er hat alles geschaffen, vom Anfang bis zum Ende. Er kennt die Zukunft und er hat alles unter Kontrolle. Er hat unsere Tage geschaffen und sie gehören ihm. Wir sollten dahin kommen, demütig anzuerkennen, dass jede Millisekunde unseres Lebens von Gott angeordnet ist und ihm gehört. Jeder Tag sollte eigentlich von uns ein lebendes Gebet sein, ein lebendes Zeugnis, dass wir in dieser Verbindung leben, dass wir wissen, er ist Herr und was ich tue, tue ich mit ihm und für ihn und in einer anbetenden Haltung. Ob es das Wechseln von Windeln ist, wie heute Morgen bei meinem Sohn, oder ob es das Waschen vom Auto ist oder das Rasenmähen, das bald wieder öfter ansteht. Alle Gedanken und alle Worte und alle Wege, die wir gehen und alle Fernsehsendungen, die wir schauen und alle Webseiten, die wir besuchen, sollen wir tun im Namen des Herrn und unter seiner Autorität und in dem Wissen, dass er herrscht. Was bedeutet das jetzt, das so zu tun? Ich meine, das muss man ja ins Leben holen. Wir tun viele verschiedene Dinge, manche banalen Dinge, manche vielleicht sogar weltlichen Dinge. Und wir tun ja, wir müssen alles tun im Namen des Herrn. Und wenn wir Dinge nicht tun im Namen des Herrn, dann sind sie Sünde. Richtig? Wenn Paulus sagt, alles was ihr tut, tut von Herzen zur Ehre Gottes im Namen des Herrn. Wenn wir diese Dinge nicht tun, sind sie entweder sündig, weil wir sie nicht getan haben, oder sie sind überhaupt sündig. Aber es gibt Dinge, die sind nicht sündig in sich selber, wie zum Beispiel das Fußballspiel am Mittwochabend, das einige von euch gesehen haben. Bis abends um 23:30 habt ihr da gesessen, vor dem Fernseher, voller Spannung, was wird wohl aus den Bayern werden? Kann man Fußball gucken im Namen des Herrn? Oder begeht man automatisch eine Sünde, wenn man Fußball guckt? Das ist die Spannung. Und ich glaube, man kann Fußball gucken im Namen des Herrn, nur wie? Als ich nach Hause fuhr, habe ich das getan, was ich konnte. Ich habe Gott gedankt. Das ist das, was wir tun können. Und da kommen wir gleich hin und sagt Gott dem Vater Dank. Ich habe ihm gedankt für das spannende Spiel. So viel können wir tun. Bei den banalen Dingen, die wir haben. Wenn wir essen, essen wir im Namen des Herrn. Und Paulus sagt, denn wir danken Gott. Das ist das, was wir tun können. Bei allem. Und deswegen lade ich dich ein, leb mal bewusst die Dinge, die du tust in der neuen Woche, auch die banalen Dinge. Und tu sie mit dem Herrn und leb mit ihm. Das würde ich uns wirklich wünschen, alles im Namen des Herrn zu tun. Was bedeutet das im Namen des Herrn? Jesus ist derjenige, der Zentrum ist, all unserer Taten. Sein Name wird in der Bibel immer wieder auch verwendet. In seinem Namen ist alles enthalten. Seine Erlösung, ewiges Leben, Erneuerung, alles finden wir in diesem Namen. Und dieser Name hat die Autorität und die Herrschaft und er durchdringt alle Bereiche. Und wir sollten uns ihm unterordnen. Und wenn wir Christen werden und Jesus als unseren Herrn anrufen, kommen wir sozusagen unter seine Herrschaft und unter seine Autorität. Und wir gehören vollständig zu ihm. Und so muss nun alles, was wir tun, im Lichte der Tatsache geschehen, dass Jesus Herr ist. Und unser ganzes Verhalten muss durchdrungen sein vom Charakter Jesu. Und das wünsche ich uns, dass wir jeden Moment leben. In dieser Haltung, Jesus, du bist Herr. Und ich möchte dankbar die Dinge tun, die ich tue. Es gibt Grauzonen, es gibt Bereiche, über die sagt die Bibel uns nichts, ob sie richtig oder falsch sind. Aber sie sind auf jeden Fall immer dann falsch, wenn wir sie ohne den Herrn tun. Und sie sind richtig, solange die Bibel uns nicht sagt, dass sie falsch sind, wenn wir sie mit dem Herrn tun. Ja? Und so lasst uns darauf ausgerichtet sein. Jede Aktivität, so sehen wir es hier, muss erfüllt sein von Dankbarkeit. Und sagt Dank Gott, dem Vater, durch Jesus. Jesus ist der Mittler. Durch ihn haben wir überhaupt diese Stellung, in der wir uns befinden und dieses erneuerte Denken und diese Hoffnung und dieses Leben. Und durch Jesus können wir jetzt ein dankbares Leben führen und ihm all die Dinge zurückgeben. Und wenn ich jetzt heute Mittag mit meiner Frau zusammen einen Kaffee trinken, dann danke ich, danke Jesus für all deine Güte, mit der du mich überschüttest. Ich habe einen Sohn, ich habe eine Frau, ich habe eine Wohnung. Danke. Du bist der Geber aller guten Gaben. Lasst uns leben im Namen des Herrn. Und wenn du in der nächsten Woche dich ertappst dabei, du hast doch nicht mit dem Herrn gelebt, dann komm wieder zurück. Es gibt keinen anderen Weg, als dass wir zurückkommen und sagen, Herr, ich möchte das. Ich möchte dir zur Ehre leben. Ich möchte ein Leben der Anbetung leben. Und dann erfahre, wie er dich wieder neu zurückholt, wie er dich in sein Wort bringt, wie er dich erfüllen will, wie er dir Dinge zeigen will. Und dann nimm das, was du liest, mit in deinen Alltag. Schau und erwarte, dass Gott dich gebrauchen will mit den Worten, die du gelesen hast, im Gespräch mit Menschen, die noch nicht glauben, im Gespräch mit Menschen, die glauben. Sei erfüllt mit dem Wort Gottes und lebe im Namen des Herrn alles, was du tust. Amen. Amen. Lass mich noch beten, bevor wir dann zusammen Loblieder singen können. Ja, lieber Vater, ich danke dir. Du lädst uns ein in dieses neue Denken. Du möchtest uns befreien von einem zweigeteilten Denken, dass wir meinen, es gibt diese geistliche Sphäre und die weltliche, sondern alles, was wir tun, tun wir in dieser geistlichen Sphäre. Und ich wünsche mir, dass das uns auszeichnet und dass wir solche Menschen werden, die ihr Christenleben in den Alltag integrieren und nicht als abgetrennten Teil am Sonntagmorgen. Mach uns zu Menschen, an denen man erkennen kann, dass wir anders sind, dass wir durchdrungen sind von dir, dass wir dankbar sind. Hilf uns, dass dein Wort in uns lebt und uns erfüllt und in uns überfließt. Danke dir, dass du uns dabei helfen kannst. Wir brauchen hier nicht auf unsere Kraft vertrauen, sondern du möchtest das in uns bewirken. Amen. Amen.